Der geheime Motor deines Lebens. Gute Botschaft für eifrige, müde und sonstige Nachfolger. Wie geht's dir gerade? Was bewegt dich in deiner Beziehung zu Jesus? Was hat dich angelockt, in dieser Einheit zu sitzen? Zählst du dich vielleicht zu den eifrig motivierten Nachfolgern, die voll was für Jesus reißen wollen? Du willst ihm dienen, vor Ort in der Gemeinde, in der Schule, an der Uni, in der Familie, im Beruf oder vielleicht sogar in der Mission. Dein Herz schlägt für das Reich Gottes und du möchtest dich mit deinen Möglichkeiten, Gaben und Fähigkeiten investieren. Du bist vielleicht in der Jugendarbeit motiviert dabei, auf dich ist Verlass. Du fühlst dich dann lebendig, wenn du was machen und bewegen kannst. Herzlich willkommen. Vielleicht sitzt du aber auch hier und ich hatte eher das Wort müde angelockt und nicht nur das Mittagstief jetzt. Du bringst dich ein, aber das ständige Geben, das zehrt an dir. Überall wird Einsatz von dir verlangt, Klassenarbeiten, Prüfungen, Hobbys und oft kommt dir so vor, als ob du auch für Gott bringen und leisten musst. Ehrenamt, stille Zeit machen. Wo ist die Freude für Jesus geblieben? Diese erste Liebe, die du für ihn empfunden hast, wo es einfach geflutscht ist. Du bist müde geworden vielleicht im Glauben und fragst dich, woher kann mir neue Freude und neue Begeisterung kommen? Oder du sitzt jetzt hier und würdest dich eher in den Bereich sonstiger Nachfolger einordnen. Ich wurde gefragt, als ich den Titel abgegeben habe, was ich denn mit sonstiger Nachfolger meine. Also genau, alle drumrum. Du bist vielleicht heute hier und erhoffst dir, dass irgendwas passiert, weil du gar nicht so richtig weißt, wo du mit Jesus stehst. Und hier kommt die erste gute Botschaft. Das ist okay. So wie du heute hier bist, bist du bei Gott willkommen. Als eifriger, müder oder sonstiger Nachfolger. Wir sind Menschen und keine Superhelden. Gott wusste das, als er uns geschaffen und gerufen hat. Du bist willkommen. So wie du bist, heute, hier und jetzt. Du musst nicht mehr sein und auch nicht weniger als das, wer du in diesem Augenblick bist. Jesus hat gesagt, Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Kommt her zu mir all ihr Eifrigen, all ihr Müden, mit all deinen Sorgen, Ängsten, deinem Leistungsdruck, deiner Angst zu versagen und deiner Müdigkeit. Du musst nicht erst alles im Griff haben. Im Gegenteil, komm mit allem, was dich heute ausmacht. Ich will dich erquicken. In einer anderen Übersetzung heißt es, ich will euch eure Last abnehmen. Wie klingt es für dich als eifrigen, müden und sonstigen Nachfolger? Ich finde, es klingt nach guter Botschaft. Ich bin oft so erschrocken, mit wie viel Druck wir als Nachfolger von Jesus unterwegs sind. Und dabei geht es doch gar nicht um uns. Es hängt doch gar nicht von uns ab. Wir sind doch nur Nachfolger. Und wisst ihr, wie ich auf den Titel gekommen bin? Ich finde mich in allem wieder. Ich bin auf eifrig, ist ja klar, als Schwäbin. Und dann bin ich auch noch gewissenhaft. Ich will mich investieren und was voranbringen und das ist an sich ja nicht schlecht, aber das ist bei mir ganz oft verbunden mit einem krassen Anspruch. Gerade im Einsatz für Gott soll es doch besonders gut sein und es kann ganz schön unter Druck bringen. Und dieser Druck, der macht müde. Aber stopp mal, warum eigentlich Druck? Jesus hat nie von Druck gesprochen als Kennzeichen eines christlichen Lebens. Irgendwie scheine ich da was falsch verstanden zu haben. Wenn ich mich unter Druck fühle, und vielleicht kennst du das von dir, offenbart es mir, dass ich einem irreführenden Gedanken aufgesessen bin. Nämlich dem, dass es von mir abhängt. Und wie oft sitze ich dem auf? Ich versuche dieses 24-7-Abenteuer, genannt Leben und Nachfolge, allein zu meistern. Aus meiner Kraft, aus meinen Möglichkeiten, aus meinen Begabungen und Fähigkeiten. Ich schaue auf mich und drehe mich um mich und lebe aus mir selber. Das macht müde und es raubt mir auch meine Freude, weil es hängt ja dann alles von mir ab. Aber genau daraus hat Jesus mich doch befreit, dass es von mir abhängt. Genau deswegen ist er doch in diese Welt gekommen, damit ich mich eben nicht mehr um mich selber drehe. Damit ich nicht mehr ableisten und unter diesem Druck zusammenbrechen muss, weil ich es nicht schaffe. Ich lebe oft so, leider, als würde ich noch im alten Bund leben, also unter dem Gesetz. Das Gesetz hat Verhaltensregeln, die ich befolgen muss, um selber gerecht zu werden. Und das versuche ich auch oft, weil ich vergessen habe, dass ich daraus doch befreit bin, zu einem neuen Bund. Wir leben in einem neuen Bund, nämlich dem des Glaubens, dass Jesus es schon vollbracht hat. Alles, was das Gesetz fordert, hat er schon erfüllt. Er ist auch der Einzige, der es erfüllen konnte. Wir können es nicht erfüllen, das können wir auf den 1300 und x Seiten unserer Bibel lesen. Und das Gute ist, wir müssen es auch nicht länger versuchen. Wir leben jetzt in einem neuen Bund. Wir leben in dem Wort von Jesus, das er am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Er hat am Kreuz alles vollbracht, was es braucht. Er hat vollbracht, was es für uns braucht, um vor Gott gerecht zu sein. Es ist vollbracht. Punkt. Es hängt nämlich alles von ihm ab. In Galater 5, Vers 1 heißt es, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Christus hat uns befreit zu einem Leben in Freiheit, nicht in Knechtschaft. Und da heißt es noch weiter in Vers 4, ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Und genau so ist es. Wenn ich aus mir selber gerecht werden will, habe ich Christus verloren. Dann habe ich ihn aus dem Blick verloren. Vergessen, dass doch alles von ihm abhängt. Aber das Schöne ist, Gott sei Dank, sobald ich das merke, darf ich einfach zu ihm zurückkehren. Meinen Blick wieder auf ihn richten und sagen, Jesus, danke, es geht doch gar nicht um mich. Es hängt doch gar nicht von mir ab, sondern von dir. Und immer wenn ich das wieder so check für mich, dann spüre ich diese Freiheit, dann spüre ich eine neue Freude an Jesus und meiner Beziehung zu ihm. Dann werde ich erinnert, er ist so gut, er liebt mich, er hat alles vollbracht, er ist alles, was ich brauche. Und er, das ist das Coole, er will sich mir schenken, sein Leben in mir leben, dass ich es nicht mehr allein reißen muss. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er ist all das Gute und das will er in dir leben. Was für eine gute Botschaft. Nicht du, sondern er. Ja, diese Erkenntnis war mit 15 Jahren so der Knackpunkt, wie ich zum Glauben gekommen bin. Und ich habe das Gefühl, das muss ich mein ganzes Leben lang durchbuchstabieren, auf das kommt es bei mir ganz oft wieder zurück. Und diese Erkenntnis ist nämlich auch der springende Punkt, ob wir ein Leben in Freude oder unter Druck leben. Und ich würde behaupten, Jesus hat sich nicht für uns gegeben, dass wir ein Leben unter Druck leben, sondern in Fülle und Freude. Wie ist der Vers nochmal? Seinem Leben unter Druck hat uns Christus befreit? Nein, zu einem Leben in Freiheit hat er uns befreit. Okay, wenn alles von Jesus abhängt, was ist dann eigentlich jetzt unsere Aufgabe in dem Ganzen? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns daran erinnern. Jeden Tag und uns einfach an Jesus freuen. An ihm, an der Gemeinschaft mit ihm, an dem, was er gemacht hat, an seiner Liebe. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns als Glaubensgeschwister immer wieder auf Jesus verweisen. Dass wir von uns wegsehen auf ihn, weil wir oft eben dieser Lüge aufsitzen, dass es an uns hängt. Und das Gegenteil ist der Fall. Es hängt alles an Jesus und wir brauchen ihn. Nicht nur am Tag X, wenn wir mal mit ihm gestartet sind, sondern jeden Tag, 24/7. Er ist auch heute der, auf den es in deinem Leben ankommt. Wenn wir ernst nehmen, dass Jesus uns zu einem Christ macht, dann geht unser Leben als Christ auch nur mit ihm. Nur er kann das christliche Leben, also sein Leben, durch seinen Geist in mir leben. Wenn wir das allein versuchen, dann ist es, wie wenn wir ein Auto schieben wollen. Und es ist dumm, keiner von euch würde ein Auto schieben, weil ein Auto ist dafür gar nicht gemacht, ist viel zu schwer. Ein Auto hat einen Motor. Major Ian Thomas, der Gründer der Fackelträger, schreibt: Welch ein Narr, also was für ein blöder Typ, würde sich ein Auto mit einem viele PS starken Motor kaufen und es dann schieben wollen? Würde er nicht vor Erschöpfung bald aufgeben und versuchen, den Wagen so schnell wie möglich wieder loszuwerden? So töricht das Bild aussieht, es ist das Bild vieler Christen. Als Gott dich durch das kostbare Blut seines Sohnes erkaufte, schenkte er dir auch einen starken Motor, nämlich nichts Geringeres als das Auferstehungsleben seines Sohnes. Darum hör auf, mit eigener Kraft zu schieben. Dir steht ein Motor zur Verfügung. Wusstest du das? Wie der Motor im Auto, so will Jesus in deinem Leben deine Kraft, deine Freude, deine Liebe, eben dein Motor sein. Wie das geht und was es dazu braucht, wollen wir uns an zwei Bibelstellen anschauen. Die erste, die nimmt uns mit auf eine Zeitreise. Wir gehen so circa 2600 Jahre zurück und ändern auch den Kulturkreis und reisen nach Babylon im heutigen Irak. Vielleicht kennt ihr die eine oder andere Geschichte von einem Menschen, um den es jetzt gleich geht. Besprecht euch doch mal kurz zu zweit mit links oder rechts mit jemand, um welche Person es jetzt gehen könnte. Daniel. Daniel stimmt. Wer wusste das? Wer hat es auch? Gut. Okay, genau. Vielleicht kennt ihr die eine oder andere Geschichte von Daniel. Er war zusammen mit anderen vom Volk Israel nach Babylonien verschleppt worden. An sich ja gar nicht cool. Fremde Kultur, andere Gepflogenheiten, ein Volk mit fremden Göttern. Und es wird dann berichtet, wie er auserwählt wird an den Hof des Königs. Und dann heißt's: Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er erbat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Was wir bei Daniel sehen, was ich sehr beeindruckend finde, ist seine große Treue zu Gott. Noch wichtiger als Karriere und Aufstieg ist ihm, Gott treu zu bleiben. Und Gott belohnt es. Nach 10 Tagen geht es Daniel und seinen Freunden auch ohne das pompöse Essen des Königs besser als den anderen Kandidaten. Außerdem gibt Gott ihnen zusätzlich Weisheit und Verständnis und Daniel kann sogar Träume deuten. So kommt der Daniel in den Dienst für den König. Und dann geht's weiter im Kapitel 6, Daniel 6, Vers 1 bis 11. Und Darius, der Meder, empfing das Königreich, als er 62 Jahre alt war. Darius aber befand es für gut, 120 Satrapen, das sind Statthalter, über das Reich zu setzen, die im ganzen Reich verteilt sein sollten. Und über diese 3 Minister, von denen Daniel einer war. Diesen sollten jene Statthalter Rechenschaft ablegen, damit der König keinen Schaden erleide. Da sich nun dieser Daniel vor allen Ministern und Statthaltern auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Da suchten die Minister und Statthalter eine Anklage gegen Daniel zu finden im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte. Aber sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden, weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Da sprachen jene Männer: Wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn im Gesetz seines Gottes. Darauf bestürmten jene Fürsten und Statthalter den König und sprachen: König Darius, mögest du ewig leben. Sämtliche Minister des Königreichs, die Vorsteher und Satrapen, die Räte und die Statthalter erachten es für ratsam, dass eine königliche Verordnung aufgestellt und ein Verbot erlassen werde, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen irgendeine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich allein, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Nun, o König, erlasse das Gebot und unterschreibe das Edikt, das nicht abgeändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, welches unwiderruflich ist. Daraufhin unterschrieb der König das Edikt und Verbot. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hatte, und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Daniel verrichtet alle Regierungsgeschäfte absolut gewissenhaft. Er macht einen richtig tollen Job. Und dann das. Die anderen Minister, die sind neidisch und fädeln eine Intrige gegen ihn ein. Ganz schön gemein. Auch sowas bleibt Männern und Frauen Gottes nicht immer erspart. Ein Verbot wird erlassen. Keiner darf in den nächsten 30 Tagen irgendeine Bitte an einen Gott oder irgendeinen Menschen richten, als nur an den König, inklusive Todesstrafe, die Löwengrube. Was für ein krasses Gebot. Was für eine Intrige. Sie haben nämlich herausgefunden, dass es einen springenden Punkt in Daniels Leben gibt, nämlich seine Beziehung zu Gott. Und Daniel wusste nicht, was wir wissen, aber er wusste eines. Ohne seinen Gott kann er einpacken. Er will und kann nicht ohne seinen Gott leben. Ich finde es absolut bezeichnend, dass das Erste, was der Daniel macht, als er von dem Gebot erfährt, dass er in sein Zimmer geht und betet. Was für ein Mut, was für eine Überzeugung. Oder ist doch eher, dass Daniel weiß, wie abhängig er von Gott ist und wie sehr er ihn braucht? Dass alles, was er in Babylon erlebt hat, durch Gott und seine Gnade geschehen ist? Dass es nicht sein eigenes Verdienst war, sondern vielmehr Gottes Wirken? Gott war seine Kraft, seine Hilfe, seine Weisheit, alles. Er wusste, ich brauche den Herrn. Aus dieser Beziehung hat er gelebt. Diese Verbindung hat er über den Tag hinweg gehalten und sie war der geheime Motor seines Lebens. Wie ist es bei uns? Leben wir auch so in und aus dieser engen Beziehung? Sind wir auch so vom Herrn abhängig? So wie Daniel Essen brauchte, Essen zieht sich heute durch, brauchte er auch die Zeit mit Gott. Essen ist wichtig und lebensnotwendig, würden wir alle sagen, und meistens nehmen wir uns mindestens dreimal am Tag Zeit dafür. Und Daniel hat in Gottes Gegenwart was gefunden, was für ihn genauso wichtig und lebensnotwendig war. Und deswegen hat er nicht nur dreimal am Tag gegessen, sondern auch dreimal am Tag auf seinen Knien gebetet und gedankt. In so einer Abhängigkeit liegt der Schlüssel für unser Leben als Christ. Wer weiß, alles hängt von ihm ab, der bleibt ganz selbstverständlich mit ihm verbunden. Es braucht unsere Verbindung zu Jesus, damit er unser Motor sein kann. Weil er ist schon die ganze Zeit da. Das hat er versprochen. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Das ist das Thema heute, das Motto. Die Frage ist eher, wo sind wir? Wie sieht unser Tag aus? Womit füttern wir uns? Suchen wir bewusst diese Verbindung zu unserer Kraftquelle oder surfen wir überall rum, schenken allem unsere Aufmerksamkeit, aber nicht ihm? Und dann wundern wir uns vielleicht, dass wir so wenig mit Jesus erleben und das Gefühl haben, wir müssen es alleine machen. Indem wir Jesus unsere Aufmerksamkeit schenken, werden wir uns seiner Gegenwart bewusst. Ich bin da, hat er gesagt. Und wir betreten dann einen heiligen Raum, der vorher auch da war, aber wir waren mit allem beschäftigt und haben es vielleicht gar nicht wahrgenommen. Und erst jetzt, wenn wir eintreten, wird dieser Raum zum Raum unserer Möglichkeiten. Ich vermute, die Minister bei Daniel, die haben gespürt, dass hinter Daniel ein größerer stand. Mit mehr Power, mehr Möglichkeiten, mehr Frieden. Und deshalb haben sie versucht, ihn genau da zu packen. In dieser Beziehung liegt unser Reichtum. Und meine Vermutung ist, dass deswegen diese Beziehung zu pflegen auch so umkämpft ist. Es gibt so viel, was uns ablenken will den ganzen Tag. Und ich spreche da aus absolut eigener Erfahrung. Also was können wir von Daniel lernen? Wie hat er sich eigentlich diese Zeit bewahrt? Weil seine Umstände waren ja nicht unbedingt besser als unsere. Er war in einem fremden Land mit einer fremden Kultur und er hatte wirklich auch einen herausfordernden Job. Also was können wir bei ihm sehen? Das sind drei Dinge. Erstens, er hatte einen festen Ort für seine Begegnung mit Gott. Das heißt, im oberen Stockwerk seines Hauses hat er in Richtung Jerusalem gebetet. Also Ort. Dann das Zweite, er hatte eine feste Zeit. Dreimal am Tag, wahrscheinlich war das jeden Tag zur gleichen Zeit. Und das Dritte, es war eine feste Angewohnheit für ihn, eine feste Gewohnheit. Selbst unter großem Stress, wie in dieser Geschichte, hat er diese Zeit nicht ausgesetzt. Sie war fester Bestandteil seines Tages. Wie bewahrst du dir diese intensive Zeit mit Gott in deinem Alltag? Was kann dir helfen, dass sie nicht hinten runterfällt? Manchmal sind es nur ein paar kleine Weichenstellungen, aber die sind wichtig. Ist vielleicht ein fester Ort? Das kann irgendwo drinnen sein oder manche beten auch voll gern, wenn sie spazieren laufen. Oder vielleicht wieder eine feste Zeit, die du vielleicht schon mal hattest, aber gerade nicht mehr. Weil eins ist sicher, eine Beziehung, jede Beziehung, auch vor allem eine Liebesbeziehung, die will gepflegt werden. Von nichts kommt nichts. Wenn man keine Zeit miteinander verbringt, dann entsteht da auch nichts. Und wir können nicht erwarten, dass Jesus sein Leben in uns ausbreitet und unsere treibende Kraft ist, wenn wir gar nicht in seine Gegenwart eintreten und nie wirklich bei ihm sind. Das bringt uns zur zweiten Bibelstelle. Das ist eine meiner Lieblingsstellen, ihr kennt sie vielleicht auch. Johannes 15, da sagt Jesus Folgendes. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. In Neuffen haben wir auch einen Weinberg, deswegen ist mir dieses Wort natürlich sehr bildlich auch vor Augen. Ich gehe da sehr oft spazieren und immer wieder sehe ich Leute da arbeiten, also meistens, wenn die Sonne scheint, und die schneiden diese Äste ab, also die Reben. Und die fallen dann meistens auf den Boden und jedem ist klar, dass an diesen Reben, die da auf dem Boden liegen, nichts mehr wachsen wird im Herbst. Also die sind einfach weg. Eine Rebe gehört aber eigentlich an den Weinstock. Das ist ihre erste und wichtigste Bestimmung. Da soll sie wachsen. Ohne den Weinstock ist sie nichts. Und so ist unser Leben als Christ auch gedacht, dass wir in ständiger, enger Beziehung zu Jesus leben. Dass wir an ihm dranbleiben, so wie im Normalfall eine Rebe am Weinstock dranbleibt. Und Daniel, finde ich, ist darin ein echtes Vorbild. Er hat sich auf Gott ausgerichtet, schon morgens. Ich habe neulich gehört, before you face the day, face the Father. Also auf Deutsch, bevor du den Tag in den Blick nimmst, nimm den Vater in den Blick. Das ist ein cooler Satz, den man sich gut merken kann. Mir kommt da zurzeit auch immer, wenn ich aufwache, ist immer gleich dieser Satz da. Aber das ist gut, das führt dann gleich ins Gebet. Also wir brauchen diese stille Zeit, diese bewusste Zeit mit Gott, wo wir ihm unsere Aufmerksamkeit schenken. Aber genauso wichtig ist auch, wie unser Tag dann weitergeht. Dass wir nicht nur morgens mal kurz mit Jesus leben, weil eine Rebe sagt auch nicht irgendwann, tschüss, jetzt schaffe ich es alleine. Sondern, dass wir dann mit ihm in Verbindung bleiben, den ganzen Tag über. Dass wir immer wieder zu ihm aufschauen, uns an ihm freuen und uns vergewissern, dass er mit dabei ist. Weil so kann er unsere Kraft und unsere Freude sein. In Neuffen machen wir immer nach den Sommerferien eine WG. Das heißt, wir als Mitarbeiter ziehen mit Jugendlichen zusammen ins Gemeindehaus. Da ist dann richtig was los. Und das Konzept ist, dass jeder zur Schule geht, zur Arbeit und man dann wieder alle zusammen ins Gemeindehaus kommt und dann irgendwie zusammen kocht, zusammen isst, Spiele spielt, Bibel liest und ein Abendprogramm hat. Und es ist eine wirklich richtig tolle Woche mit viel Gemeinschaft und geistlichem Wachstum. Aber ich weiß auch jedes Jahr, dass es eine gefüllte und wirklich herausfordernde Woche für mich wird. Ich muss sehr viel früher aufstehen, als ich es normal in meinem Alltag tue. Und ich gehe spät ins Bett. Und zudem sind alle möglichen tausend Themen, die so über den Tag aufbloppen und um die man sich dann kümmern muss. Letztes Jahr war es so, ich kam aus echt bewegten Ferien, irgendwie aus dem Urlaub. Und ich wusste, ich bin in keiner guten Verfassung. Um diese Woche zu packen, muss ich mich ganz eng an Jesus halten. Das war irgendwie so in mir drin, das wusste ich irgendwie. Und also aus menschlicher Sicht ist es ja eigentlich eine Bankrotterklärung. Aber was ich mit dieser Einstellung erlebt habe, das war einfach der Hammer. Ich war innerlich, also hat dann so ausgesehen, dass ich immer irgendwie versucht habe, so nah an Jesus zu sein, mit ihm zu connecten. Und weil ich einfach wusste, ich schaff's nicht ohne ihn. Und ich habe dann zwischen Abwaschen und Putzen und Sachen vorbereiten immer wieder an Jesus gedacht, so einen kurzen Moment. Manchmal war es auch einfach diese Erinnerung, du bist jetzt da oder ich mache das hier für dich. Das war so ein inneres auf Jesus schauen. Und es war so eine Hammer-Erfahrung. Und ich kann wirklich sagen, ich bin so gut durch diese WG gekommen, wie ich glaube, die Jahre zuvor nie. Ich hatte Ausdauer, wo ich sonst immer müde und abgeschlagen und fertig war schon nach Tag 2 oder so. Und dann gab es noch einen Moment, ich war in der Küche und manchmal ist es so, wenn dann irgendwas Unvorhergesehenes passiert, da irgendwas noch rumsteht, zum Beispiel was jemand hätte wegräumen können, dann rege ich mich richtig auf, im Normalfall. Und in dieser Situation war es aber voll krass, also das hatte ich noch nie, glaube ich, so krass, dass ich gemerkt habe, jetzt ist der Moment, jetzt würde ich mich aufregen und ich kann diesen Weg jetzt weitergehen und es machen, aber ich kann es auch anders machen. Und dann war das, wie wenn es mich so ein bisschen so wieder runtergeholt hat und ich dachte, okay, kein Problem, ich mache das jetzt, macht mir auch nichts, dann räume ich es halt weg. Also wirklich, ich konnte diesen Aufregen-Moment irgendwie im Keim ersticken und ich glaube wirklich, es lag daran, weil ich irgendwie so in dieser Connection mit Jesus war und so auf ihn bezogen irgendwie diese Woche erlebt habe. Also meine Erfahrung war, weil ich so auf Jesus geschaut habe und ihn gebraucht habe, weil ich das wusste, habe ich auch total viel mit ihm erlebt. Und das Coole ist, innerlich auf Jesus schauen, das kannst du in jedem Schulunterricht, in deiner Uni-Vorlesung, in jeder Sitzung, beim Sport, in der Küche, während dem Warten an der Schlange im Supermarkt, eigentlich bei jeder Tätigkeit in deinem Alltag. Im Normalfall kriegt es keiner mit, aber du kriegst neue Kraft und Freude. Abhängig von Jesus zu leben, ist die einzige Abhängigkeit, die uns zum Leben führt. Von Jesus abhängig leben ist nicht negativ, sondern die beste Erfahrung, die du machen kannst. Ich bin der Weinstock, sagt Jesus, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Im Normalfall, wenn die Rebe mit dem Weinstock verbunden bleibt, gibt es sogar einen Nebeneffekt. Es wachsen dann im Herbst leckere Trauben. Und dafür muss sich die Rebe nicht mal groß anstrengen. Die Früchte, die sind einfach ein Nebenprodukt aus der Beziehung zum Weinstock. Und ich glaube, so ist es auch, wenn wir mit Jesus connected bleiben. Daraus werden gute Früchte wachsen. Die Bibel sagt uns da ein paar in Galater 5. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Eigentlich hätte ich mich in der Küche aufgeregt. Aber weil da so eine innere Zwiesprache mit Jesus war, konnte ich gelassen bleiben. Zumindest in diesem Moment. Ich bin absolut auf dem Weg und der Herr ist geduldig mit mir und geht mit mir weiter, dass ich das weiter in meinem Alltag einübe, weil das ist, geht nicht von heute auf morgen. Aber er ist es, der das in uns bewirken kann. Es geht nicht um uns, wir brauchen ihn. Er ist alles. Wir sind Menschen mit Schwächen und wir machen nicht immer alles richtig. Aber mit Jesus wird's gut, wenn er nur in unserem Leben ist. Ich glaube, wir brauchen uns nicht zu viel auf unsere Fähigkeiten einbilden, weil wer tut Großes? Gott durch schwache Menschen. Gott braucht keine Helden, du musst keiner sein. Er braucht nur Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen. Je klarer wir das jeden Tag vor Augen haben, umso fröhlicher werden wir glauben und leben, weil wir uns dann ganz auf ihn verlassen und auf ihn schauen und das befreit. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du der Weinstock bist. Wir sind nur die Reben, wir sind nur die Nachfolger. Du bist der, auf den es ankommt in unserem Leben. Und ich danke dir, das ist so eine befreiende Botschaft. Ich danke dir, weil es den Druck nimmt, unter dem wir oft sind. Und ich bete, dass wir das in der kommenden Woche erfahren, dass da, wo wir uns eng an dich halten, uns braucht nicht mehr als das, dass du mächtig handeln kannst in unserem Leben, dass du unser Motor dann bist. Lass uns das erleben, jeden von uns. Und ja, ich danke dir einfach für dein Wort. Das ist so, ja, so mutmachend und so hilfreich für unser Leben. Amen.